Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Na, stellt sich Ihnen bei diesen Klängen auch schon das Nackenhaar auf? Es ist der Soundtrack zum wunderbar schaurigen Vampirfilm Nosferatu. Wilhelm Murnaus Stummfilmklassiker, der stand Pate für den Comic Blutsauger, den wir Ihnen gleich vorstellen werden. Daran verlegt der Zeichner André Breinbauer den klassischen Gothic-Horror direkt ins heutige Wien. Und da treffen wir nicht nur Vampire, sondern auch skrupellose Immobilienhaie. Die Wirklichkeit schreibt oft nicht nur die besten, sondern auch die härtesten und auch die skurrilsten Geschichten. Genau das beweist auch die Hamburger Dokumentarfilmwoche, die heute startet. Das Spektrum reicht von der hochpolitischen Lage im Iran bis hin zur unerwarteten Banalität im Berufsalltag einer Domina. Bis zum 19. April zeigt das Festival deutsche und internationale Filme mit besonderem künstlerischen und politischem Anspruch. Antje Strohkarg ist Teil des Kollektivs der Dokumentarfilmwoche und jetzt am Telefon. Hallo Frau Strohkarg.
Hallo.
Die Dokumentarfilmwoche, die startet direkt mit einem hochaktuellen Thema. Sie haben als Eröffnungsfilm The Vanishing Point gewählt. Das ist ein Film, der sich mit dem Iran beschäftigt. Was genau ist das für ein Film und warum ist Ihre Wahl auf diesen Film gefallen?
Also der Film The Vanishing Point setzt sich mit der politischen Geschichte des Iran auseinander, mit den fragilen Beziehungen, die zwischen Erinnerung und Vertreibung entstehen können. Die Regisseurin Benny Kushnudi ist selber 2009, nachdem sie einen Film über die grüne Bewegung, also einen Protestfilm gemacht hat, ausgewiesen worden und ist seitdem im Exil. Und dieser Film prägt, also diese Erfahrung prägt auch diesen Film entscheidend. Im Zentrum steht das Verschwinden der Cousine ihrer Mutter, die im Jahr 1988 während der Massenhinrichtungen verschwand und auch nie wieder aufgetaucht ist. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Die Familie hat nie eine offizielle Erklärung bekommen. Es gab eine kleine Tasche mit persönlichen Gegenständen dieser Cousine und eine Warnung, dass man schweigen soll. Und dieses auferlegte Schweigen, sowohl politisch als auch innerhalb der Familie, ist so der zentrale Spannungsbogen des Films. Und die Frage, die der Film immer wieder aufwirft, heißt, was bedeutet es eigentlich, diese Geschichte zu erben, aber nie darüber zu sprechen?
Jetzt ist die Geschichte Irans ja aber auch Thema in diesem Film Year Zero, den Sie zeigen, und auch bei dem Buchprojekt, das Teil des Festivals ist, Monument Zero. Das erzählt von der iranischen Frauenbewegung. Das Jahr 1979 ist da ganz zentral. Was lernen wir aus diesem Blick zurück?
Der zeigt, dass 1979, 1988, 2009 und Women Life Freedom 2022 die Gegenwart keine isolierten Brüche darstellen, sondern miteinander verbundene Momente in einer fortdauernden Geschichte des Widerstands sind. Nach dem Massaker 26, das vom islamischen Regime verübt wurde und auch im Kontext des laufenden Krieges, israelisch-amerikanischen Krieges gegen den Iran, ist es natürlich notwendig zu sprechen. Denn während die Bombardierungen laufen, hat die Gewalt des iranischen Regimes keinen einzigen Tag ausgesetzt. Hm. Die Demonstrierenden vom Januar sehen sich weiterhin täglich mit Hinrichtungen konfrontiert. Die Straßen sind militarisiert und das Internet ist seit 50 Tagen abgeschaltet.
Frau Strohkarg, lassen Sie uns zu einem ganz anderen Aspekt, zu einem ganz anderen Film kommen, der aber auch zeigt, wie groß die Bandbreite Ihres Festivals ist. Der Film Sehr geehrte Herren von Carola Pfaffinger. Das ist ein Dokumentarfilm über den Alltag einer Domina. Und da geht es weniger um BDSM-Klischees, sondern es geht um schnöde Bürokratie, ja, bis hin zu, also auch wirklich dem Alltag und dem Putzlappen dieser Domina. Warum sind genau solche Mikrobeobachtungen aus dem Arbeitsalltag wichtig?
Das Thema Sexarbeit ist natürlich ein Thema, was hochbrisant ist, ein aktuelles Thema. Und da ist es natürlich wichtig zu zeigen, dass wir nicht auf voyeuristischen Weg an dieses Thema herangehen wollen, sondern auch zeigen möchten, wie selbstbestimmte Sexarbeit aussehen kann und ja, und auch wie alltäglich sie eben sein kann.
Und Frau Schokak, wenn wir uns diese Bandbreite nochmal ansehen, also von der Unterdrückung im Iran bis hin eben zur Steuererklärung einer Domina, was kann der Dokumentarfilm, so wie Sie ihn zeigen, auch möglicherweise leisten, was andere Medien oder auch Dokus, wie wir sie vielleicht aus dem Fernsehen kennen, so nicht schaffen?
Ich denke, Dokumentarfilme, wie wir sie zeigen, bieten immer wieder neue Zugänge zur Welt. Und anders als zum Beispiel Dokus im Fernsehen, stellen sie oft mehr Fragen, als dass sie auf alles eine Antwort finden oder die Welt erklären wollen. Sie geben uns eher noch mehr Aufgaben mit an die Hand. Was, denke ich, auch ein Unterschied ist, dass unsere Filme, die wir zeigen oder im Rahmen der Dokumentarfilmwoche Hamburg laufen, oft einen künstlerisch oder formal anderen Zugang bieten, als Dokus im Fernsehen das oft tun.
Die Hamburger Dokumentarfilmwoche läuft ab heute und noch bis zum 19. April. Gezeigt werden die Filme unter anderem im Metropolis, dem B-Movie, dem 3001-Kino und im Festivalzentrum in der Fuchs-EG in Altona. Antje Strohkarg ist Teil des 12-köpfigen Kollektivs, das die Hamburger Dokumentarfilmwoche kuratiert und organisiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Geschichte geht ungefähr so. Hanna lebt in Wien und hat erst vor wenigen Monaten die Altbauwohnung und den alten günstigen Mietvertrag ihrer Oma übernehmen können. Aber um sie herum passieren unheimliche Dinge. Da verschwinden Nachbarn spurlos und dann verfolgt sie auch noch ein Typ, der original so aussieht wie Nosferatu und offenbar ihr direkter Nachbar ist. Während Hanna mehr und mehr in Panik gerät, kreisen längst ganz andere, viel realere Monster um das alte Mietshaus. Fiese Immobilienhaie nämlich, die die Mieter mit allen Mitteln aus dem Gebäude ekeln wollen. Der Comiczeichner André Breinbauer erzählt diese Geschichte in seinem neuen Band Blutsauger. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit ihm in Wien verbunden sind. Schönen guten Tag, Herr Breinbauer.
Schöne Grüße aus Wien, Frau Ufer.
Sie erzählen da von einer jungen Frau, die in ihrem Haus zwischen einem mutmaßlichen Vampir und skrupellosen Immobilienmaklern feststeckt. Wie sind Sie eigentlich auf diese abgefahrene Mischung gekommen? Also es ist ja klassischer Gothic-Horror und dann gepaart mit dem ganz realen Wahnsinn auf dem städtischen Wohnungsmarkt. Gab es da vielleicht sogar persönliche Erlebnisse, die den Anstoß gegeben haben?
Ja, also nicht direkt persönlich, aber in meinem Umfeld gab es schon sehr viele Vorkommnisse in dieser Art. Aber der Ausgangspunkt meiner Geschichte war eigentlich so ganz profan. Erstmal so eine Dokumentation in Arte kam die, hieß reißerisch Der Vampirjäger der Kaiserin. Mhm. Und darin ging es, was ich ja selber nicht gewusst habe, darin ging es, dass halt der Ursprung des Vampirs, also dem, was wir jetzt kennen eigentlich, mit Marie-Therese zu tun gehabt hat, weil es im Kaiserreich an den Grenzregionen, heutige Serbien, gab es immer wieder Mitteilungen oder Ereignisse vom Vampirismus. Und das war für mich so die Inspiration, weil ich gedacht habe, aha, der Vampirglaube kommt scheinbar irgendwie aus Österreich selber, ja.
Aber wenn man eben an Dracula oder auch an Nosferatu denkt, genau, dann denkt man ja erstmal an Transsilvanien, an finstere Schlösser. Und Sie haben das Ganze also jetzt nach Wien geholt. Aber Sie haben ja auch noch eine ganz neue Verbindung aufgemacht, nämlich zu Immobilienmaklern. Also wie hängen denn der klassische Vampirmythos und fiese Immobiliengeschäfte für Sie zusammen?
Ja, das ist der zweite Punkt. Ich habe mir dann wieder Nosferatu mal wieder angeschaut, also der Klassiker und der beste Vampirfilm ever. Und da ist mir was aufgefallen, weil Nosferatu und Dracula ist eigentlich dieselbe Geschichte. Es war quasi ein Klau vom Murnau und hat es deswegen auch umbenannt. Aber es gibt einen Unterschied. Erstmal ist dieser Dracula ziemlich schier, wie wir ihn kennen. Und die Immobilien, also es ist ja so, dass der Harker in Dracula nach Transsilvanien fährt, um quasi den Dracula ein Domizil in London zu verkaufen, dass er da hinreisen kann, weil der war scheinbar ein bisschen überdrüssig mit seinem Transsilvanien und wollte dann nach London. Mhm. Bei Nosferatu ist es zwar nicht Harker, aber Hutter heißt er. Und also sein Chef, der auch Immobilienmakler ist, sagt, ah ja, da ist ein Graf Orlok, der möchte eine Immobilien in unserem schönen, ich weiß gar nicht mehr die Stadt, wie sie heißt, kaufen. Und wir verkaufen einfach diese Bruchbude da, die hinten an der Stadt ist, so eine total verfallene Ruine. Und da lachen beide hämisch und da habe ich gedacht, ah, okay, da ist es schon damals so gewesen, dass man mich ja übers Ohr gehauen hat. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, da ja Wien jetzt auch meine Heimatstadt ist, habe ich gedacht, ja, was wäre eigentlich, wenn Graf Orlok nach Wien ziehen möchte und auch von irgendwelchen Immobilienmaklern da ziemlich übers Ohr gehauen wird, dass er halt dann eigentlich in so einem Zinshaus lebt, auf der natürlich mit einem sehr, 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 sehr alten Mietvertrag. Und dann kam halt die, wie sagen wir, zu die Erlebnisse oder quasi die Erzählungen von Bekannten mit diesen ganzen komischen Aktionen, was es gibt bei diesen Immobilienhain heutzutage rausekeln. Ich dachte, ja, wie ist das eigentlich, wenn jetzt der Nosferatu, beziehungsweise bei mir ist es der Herr Fürst, in so einem Haus wohnt und dann wird dieses Haus verkauft und die, die den alten Mietvertrag haben, müssen ja raus. Wie wird das dann sein eigentlich mit einem Vampir? Das war dann so die Ausgangsidee.
Genau, und die Frage, die sich dann eben irgendwann stellt, ist, wer sind hier eigentlich die wahren Blutsauger? Also ist es der Herr Fürst, wie alle annehmen, oder vielleicht auch nicht? Wir wollen da nicht zu viel verraten, aber vielleicht nochmal ganz kurz stilistisch. Blutsauger ist inhaltlich ja düster und lebt aber auch von diesem sehr reduzierten, sehr pointierten Zeichenstil. Sie kommen ja eigentlich vom Grafikdesign und hatten früher vielleicht auch eher sehr realistische Vorbilder. Wie haben Sie jetzt eigentlich diesen visuellen Look für das heutige Wien gefunden? Und wie hat sich vielleicht auch Ihr Zeichenstil bis zu diesem Buch verändert?
Oh ja, also mein Zeichenstil hat sich gravierend verändert. Also ich habe Grafikdesign zwar studiert, war aber immer schon irgendwie in der Richtung Illustration, was dann auch mit dem Grafikdesign nicht so ganz funktioniert hat, sonst wäre ich ja jetzt Grafikdesigner, weil einfach mir das Zeichnen sehr gefehlt hat. Mhm. Und habe dann auch mit Freunden, wir haben dann auch eine Comicgruppe gegründet und. Aber vorher war das halt, die Vorbilder, die ich damals hatte, die waren halt sehr realistisch. Und ich habe auch dann versucht, die Figur noch sehr realistisch zu zeichnen, was dann natürlich sehr aufwendig ist. Also ich meine, da habe ich mir vorgestellt, wenn ich das so weitermache, dann brauche ich ewig für einen Comic. Und mit der Zeit haben sich auch die Vorbilder verändert. Und somit auch habe ich mir gedacht, ich muss abstrakter werden. Ich muss die Figuren einfacher machen. Und der nächste Punkt war dann auch die KI, die ja jetzt in jeder Munde ist. Ich wollte einmal alles so perfekt zeichnen, auch die vereinfachten Zeichnungen. Aber ich habe dann festgestellt, ist nicht der Fehler, den ich manchmal mache, dass die vielleicht in die Proportionen doch noch nicht so ganz stimmen oder die Figur vielleicht ein bisschen schielt oder sowas, habe ich dann immer minutiös ausgebessert und gedacht, ich lasse es einfach. Mhm. Also dann sieht man ja, das ist von mir. Die KI wird das nicht machen. Mhm. Die würde nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ja, und so hat sich das so mit der Zeit entwickelt. Und dann natürlich auch die Digitaltechnik. Ich koloriere ja meine Comics mit dem Tablet. Aber ich wollte natürlich auch die handschriftliche Note drin lassen. Also die sind alle mit der Hand geinkt und habe dann aber auch mit Aquarellfarben, die jetzt im Falle von Wien auch so ein bisschen dieses düstere oder abgefuckte irgendwie so rüber transportieren wollen, weil ich die Farben also auch ihren Lauf lassen habe lassen. Also es ging halt dann einfach so ein bisschen in dieses Ruinenhafte, ja, was die Stadt jetzt teilweise natürlich repräsentiert, aber manchmal habe ich es natürlich auch übertrieben.
Also atmosphärisch auf jeden Fall sehr dicht. André Breinbauers Graphic Novel Blutsauger. Also eine großartige Hommage an klassische Gruselfilme und den Dracula-Mythos einerseits und gleichzeitig aber auch ein kluger Kommentar auf das Thema Entmietung bzw. Vertreibung. Der Band ist erschienen bei Carlsen, hat 248 Seiten, kostet 28 Euro. Und Herr Breinbauer, ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Viele liebe Grüße nach Wien.
Dankeschön, ich bedanke mich auch. Und Grüße aus Wien, ja. Nach Berlin.
Das Prinzip der Soundsystem-Kultur von Jamaika, das ist so simpel wie mitreißend. Es geht ungefähr so, Lautsprecher raus auf die Straße und dann wird getanzt. Bis heute ist dieses System die Grundlage für die heutige Hip-Hop-Kultur und auch für Open-Air-Raves. Aber wie lebendig ist diese Kultur heute eigentlich noch? Florian Sievers hat sich in den Vorstädten von Jamaikas Hauptstadt Kingston auf die Suche nach der Geschichte der Soundsystem-Partys gemacht.
Let me see the lighter in the party. Let me see the lighter, the boy. Me see one lighter, me see two lighter, me see three, me see four.
Riesige, bunt bemalte Lautsprechertürme riegeln die Straße in einem Vorort von Jamaikas Hauptstadt Kingston ab. Der Bass wummert durch das Viertel. Aus den kleinen Häuschen ringsum strömt die Nachbarschaft zusammen. Denn hier gibt es heute einen Dance, wie man solche Spontanpartys mit Reggae und Dancehall-Musik unter freiem Himmel nennt. Jung und alt feiern zusammen. Gastgeber ist eins der bekanntesten Soundsystems der Insel. Ein Soundsystem, darunter versteht man in Jamaika die Technik, also Plattenspieler, Mischpult oder Verstärker und vor allem die haushohen Lautsprechertürme. Aber ein Soundsystem ist auch das mobile Diskothekenteam, das Musik aussucht und spielt und darüber toastet, also sprechsingt. Wie bei Fußballvereinen haben die Teams und ihre Lautsprecher eigene Fangruppen, die ihnen überall hinfolgen. Schon seit den 1940ern bringen Soundsystems in Jamaika Musikstile wie Reggae, Dub, Ska oder Dancehall auch zu Leuten, die sich den Eintritt in richtige Clubs nicht leisten können. Der Historiker Christopher Creary aus Kingston erzählt, wie es angefangen hat.
Thomas Wong.
Thomas Wong, er ist der Erfinder von Sound Systems. In den 1950ern hat er mit Sound Systems angefangen, Downtown Kingston. Seht ihr die rote Ecke da? Dort war der Silver Slipper Club und dort spielte sein Sound System The Great Sebastian.
Sound Systems haben nicht nur die Vorlage für Open-Air-Raves geliefert, wie sie heute in vielen Städten Europas gefeiert werden, sondern auch mehrere Generationen von Jamaikanerinnen und Jamaikanern musikalisch gebildet. Zum Beispiel die bekannte Reggae-Sängerin Janine.
Es gibt Lieder, an die ich mich gut erinnere. Aber ich kann mir nicht erklären, wie ich sie gehört habe, weil sie nicht bei uns zu Hause gespielt wurden. Es gibt also diese unterschwellige Injektion von Soundsystem-Kultur. Sogar wenn du dem nicht folgst, drei Häuser weiter hatte immer der Vater von irgendjemand die Fenster offen und spielte Musik und du konntest es hören.
Damit die Musik überall zu hören ist, brauchen die Soundsystems gute Lautsprecher. Einige der teils auffällig bemalten Türme stammen aus den Händen des 75-jährigen Ronnie Jarrett, den alle nur Onkel Ronnie nennen. Er konstruiert und baut seit fast 50 Jahren Lautsprecher für Soundsystems. Schon als Kind war er davon fasziniert, wenn er mit seiner Großmutter zu Dances gegangen ist.
She must have loved Dancehall.
Sie muss Dancehall geliebt haben, denn sie ist jede Samstagnacht mit uns spazieren gegangen. Und wir sind dabei an einen bestimmten Ort gegangen, wo laute Musik lief. Ich stand dann draußen am Tor und habe auf die Lautsprecher geschaut. Davon stand immer einer direkt draußen. Die Hochtöner waren entweder auf einem Hausdach oder in einen Baum gehängt. Und die Lautsprecher waren immer angemalt, mit Leuten am Strand oder einem Mädchen an einer Kokosnusspalme, sowas. Die Gestaltung war wichtig. Das hatten alle Soundsystems.
Had some kind of graphics painted on the speakers.
Ronnie lebt im Kingstoner Vorort Wiki Wacky in einem Haus direkt am Strand. Hier baut er seine Lautsprecher und testet sie im Wettkampf mit dem lauten Meeresrauschen im Hintergrund.
I got to a point where
Ich bin an einen Punkt gelangt, an dem ich recht sicher sein kann, dass das, was ich auf Papier entworfen habe, gut klingt. Manchmal klingt es aber nicht gut. So habe ich viel gelernt. Trial and error. Wenn ich etwas gebaut habe, das nicht gut klingt, nehme ich es mit nach draußen und stelle es auf den Strand. Und wenn die Nacht kommt, hole ich mir einen Drink, gieße ihn über die Lautsprechergehäuse, nehme ein Streichholz, zünde sie an und habe ein richtiges Freudenfeuer. Lautsprechergehäuse ergeben schöne Freudenfeuer.
Speakerboxes make good bonfire. Uncle Ronnie beklagt, dass niemand mehr sein Handwerk lernen möchte. Die jungen Leute leihen sich lieber einfach ein paar japanische Standardlautsprecher für ihre Partys aus und feiern dann meist zu Hause. Doch es gibt eine Gegenbewegung, die wieder Soundsystem-Partys auf den Straßen Jamaikas schmeißt, damit die alte Kulturtechnik nicht vergessen wird. Und so steigt eigentlich an jedem Tag der Woche irgendwo in Kingston eine Soundsystem-Party. Sie heißen Uptown Mondays, Tuesday Service, Weddy Weddy Wednesdays, Rub-A-Dub Thursdays und so weiter. Der Musikproduzent und Labelbetreiber Frankie Music ist jedenfalls zuversichtlich.
Reggae kann nicht sterben. Reggae Music ist Seelenmusik. Und solange die Leute eine Seele haben, wird es das geben. Es ist eine einzigartige Kultur. Und wenn Reggae tot ist, wird Jamaika tot sein. Zwei Dinge kommen da zusammen. Es verändert sich halt. Und manchmal tun sich die Leute schwer mit Veränderungen.
Bei der Internationalen Tourismusmesse in Berlin wurde das Gastland Angola von den Veranstaltern gerade als letztes großes Abenteuer vermarktet. Es klingt nach Terra Incognita und nach kolonialem Gedankengut. Angola hat 400 Jahre portugiesische Kolonialzeit und Sklavenhandel hinter sich, dann einen jahrzehntelangen Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges. Jetzt liefern sich China, Europa und die USA in Wettrennen um die Rohstoffe des südwestafrikanischen Landes. Die geopolitischen Verflechtungen und die postkolonialen Realitäten ihrer Heimat beschäftigen Paula Nascimento. Sie ist Architektin und sie ist wohl die bekannteste Kuratorin Angolas. 2013 wurde der von ihr co-kuratierte angolanische Pavillon auf der Biennale von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Unsere Kollegin Leonie March hat sie in ihrer Heimatstadt Luanda besucht.
Obwohl sie überall auf der Welt als Kuratorin arbeitet, steht Paula Nascimento gar nicht so selten auf ihrem Balkon mit Blick auf die Skyline Luandas.
I'm deeply rooted in my experience of Luanda.
Ich bin tief verwurzelt in meiner Erfahrung von Luanda. Daraus hat sich dann ein breiteres Spektrum an Interessen entwickelt. Aber für mich bleibt es von unschätzbarem Wert, hier zu sein. Es ist ein Ort, der sich täglich neu erfindet und die Leute müssen entsprechend kreativ sein. Diese Energie gefällt mir.
10 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt und sie wächst stetig weiter. Die Kulturszene sei dagegen überschaubar, sagt Nascimento. Es gebe nur eine Handvoll Galerien, meist geführt von Expats und keine großen Kunstsammler, dafür aber zunehmend Künstlerkollektive und Stiftungsförderungen.
Ich reise viel, aber wenn ich hier bin, versuche ich wirklich die Veränderungen mitzubekommen. Ich treffe neue Künstler, schaue mir an, was sie machen und denken. Mit anderen bin ich schon seit Jahren im Gespräch. Wo es möglich ist, versuche ich ihre Arbeit einzubeziehen. Und damit meine ich nicht nur Künstler aus Angola, sondern auch portugiesischsprachige Regionen, die oft nicht an den großen Debatten und auf den großen Bühnen beteiligt sind.
Obwohl die portugiesischsprachige Welt kulturell und geopolitisch Gewicht hat. Portugal, Brasilien und Angola verbinden die Geschichte der Sklaverei, bis heute wichtige transatlantische Handelsrouten, ein gemeinsames Kulturerbe.
Mein Interesse wurde geweckt, als ich verstanden habe, dass Gegner zusammenkommen, wenn sie ein gemeinsames Interesse haben. Mich interessieren Fragen kultureller Nähe und wie Kultur Brücken bauen kann. Kulturell stehen wir Mosambik näher als unserem Nachbarland Namibia. Aber noch bessere Beziehungen haben wir zu Portugal, den alten Kolonisatoren. Permanent ist ein Netzwerk unterschiedlicher Interessen im Gang. Ich freue mich, dass ich mit Künstlern arbeiten kann, die diese Themen ansprechen, Tabus und binäre Debatten überwinden und Komplexität in den Schmelztiegel bringen.
Nascimento hat als Co-Kuratorin gerade eine Ausstellung im portugiesischen Cerveira Bienalmuseum eröffnet. In Transbordo, Luanda, from various Luandas, setzen sich 10 angolanische Künstler und Künstlerinnen mit der komplexen gesellschaftlichen Dynamik, den multiplen Narrativen, den Brüchen und der Widerstandskraft der Stadt auseinander. Nun bereitet sich Nascimento intensiv auf die Sharjah Biennale vor, die im Januar eröffnet wird. Im Duo mit Angela Harutunian, die an der Universität der Künste in Berlin lehrt, kuratiert sie die Biennale in dem Arabischen Emirat.
Mir wurde bewusst, dass im Oman beispielsweise auch Swahili gesprochen wird. Das kommt von den Beziehungen über den Indischen Ozean, während Angola mit dem Atlantischen Ozean und dem Sklavenhandel verbunden ist. Wir nähern uns einer Region an, die uns noch fremd scheint, aber vielleicht viel mit uns zu tun hat. Sharjah wurde ebenfalls von Portugal besetzt. Es gibt eine Geschichte der Gewalt, über die wenig gesprochen wird, die aber gut dokumentiert ist. Es gibt Dinge, die sicher aufrütteln werden. Wir wollen bei der Biennale aber auch in die Zukunft schauen, auf andere Regionen, Begegnungen und Beziehungen untereinander.
Und in dieser Zukunft, betont sie, spiele der sogenannte Westen nicht mehr die Hauptrolle.
Politisch will er natürlich weiter den Ton angeben, aber gleichzeitig führen andere Menschen, Kulturen, Orte unabhängig davon ebenfalls Gespräche miteinander. Und das ist ja auch in Ordnung.
Die alte Weltordnung existiert nicht mehr. Das war schon zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Nascimento klar, das vor Kriegsbeginn im Iran aufgezeichnet wurde. Kulturschaffende im sogenannten globalen Süden sprechen schon lange von einer neuen, multipolaren Welt.
Wenn Europa heute etwa über Migration diskutiert, dann steckt noch das Selbstbild einer Großmacht dahinter. Aber längst nicht jeden zieht es nach Europa. Das ruft also nach einer Neudefinition. Aber ich glaube nicht, dass der Westen schon dafür bereit ist. Momentan werden Kämpfe ausgetragen, weil seine Relevanz schwindet. Dabei müssen wir uns alle neu definieren, auch wir Afrikaner. Die Emiratis und Asiaten tun das bereits. Es kann mehrere Zentren gleichzeitig geben und keines sollte die Regeln für die anderen diktieren.